Ich habe vor circa 3 Wochen angefangen, über König David zu reden. Und ich habe gesagt, vielleicht wird es eine Reihe. Es wird eine. Deswegen gibt es noch, wird es noch 3 weitere Predigen von mir über König David geben. Genau, König David, der ein Mann nach dem Herzen Gottes war. So wird er beschrieben. Und die Frage, was können wir von ihm lernen? Was können wir von seinem Leben lernen? Genau, vor 3 Wochen haben wir uns angeschaut, wie ist König David mit König Saul umgegangen, vor und auch nach seinem Tod. Und da haben wir uns 3 Dinge angeschaut, nämlich ist es meine Perspektive oder Gottes Perspektive? Ist es mein Zeitplan oder Gottes Zeitplan und meine Gerechtigkeit oder Gottes Gerechtigkeit? Und da ich ja immer was brauche, um es zu veranschaulichen, eigentlich für Stefan, aber für alle anderen auch, damit ihr es merken könnt, heute M&Ms, wer kennt das nicht? Ich, mich, meiner, mir, lieber Gott, segne alle 4. Deswegen heute M&M, mich und meiner. Als Veranschaulichung für unsere manchmal beschränkte Sicht und auf der anderen Seite das Kreuz, weil wir uns kein Bild von Gott machen sollen, aber das Kreuz erinnert uns an die Tat von Jesus als seine Sicht. Genau, und heute möchte ich den ersten Punkt rausgreifen und etwas detaillierter anschauen. Das ist die Perspektive. Lebe ich in meiner Perspektive oder lebe ich in Gottes Perspektive? Und habe ich meine Perspektive auf die Dinge, auf die Herausforderungen in meinem Leben oder habe ich Gottes Perspektive auf die Herausforderungen in meinem Leben? Genau. Und bevor ich den Text für heute lese, möchte ich gerne beten. Herr, ich danke dir für den Morgen. Ich danke dir, dass wir gemeinsam hier sind, um dein Wort zu hören und von dir zu lernen, Herr. Und ich bete, dass du mich und meine Worte heute Morgen gebrauchst, dass es nicht meine Worte sind, sondern dass du redest, Jesus. Es geht nicht um mich oder irgendwelche Personen hier, sondern nur um dich und dass wir ermutigt werden, dass wir auferbaut, dass wir ermahnt werden, dass wir erleichtert werden durch dein Wort und was du uns lehrst und was du für unser Leben möchtest, dass wir wachsen dürfen zu dir hin und in dir. Ja, begegne du uns heute Morgen und rede du zu uns. In deinem Namen, Jesus. Amen. Der Text der heutigen Predigt ist sehr bekannt. Es geht um David gegen Goliath. Ich finde es eine großartige Erzählung, Geschichte von David, als er schon zum König gesalbt war, aber noch nicht König war. Saul war noch König. Und der Text steht in 1. Samuel 17, das gesamte Kapitel. Und wir brauchen große Teile davon, aber da er sehr lang ist, habe ich ihn ein bisschen abgekürzt. Ich sage euch dann, wenn ich springe. Genau, wer mitlesen möchte, 1. Samuel, Kapitel 17, die Verse 1 bis 51. Aber das ist eigentlich das gesamte Kapitel. Vers 1. Die Philister aber zogen ihre Heere zum Kampf zusammen und versammelten sich bei Socho in Juda und sie lagerten sich zwischen Socho und Aseka bei Ephes-Damin. Auch Saul und die Männer von Israel sammelten sich und schlugen ihr Lager im Terebintental auf und sie rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Und die Philister standen am jenseitigen Berg, die Israeliten aber am diesseitigen Berg und das Tal lag zwischen ihnen. Da trat aus dem Lager der Philister ein Vorkämpfer hervor mit Namen Goliath aus Gath. Der war 6 Ellen und eine Spanne groß. Er hatte einen ehernen Helm auf seinem Kopf und trug einen Schuppenpanzer, und das Gewicht seines Panzers betrug 5000 Schekel Erz. Und er hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf dem Rücken. Und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum, und die Spitze seines Speeres wog 6000 Schekel Eisen. Und der Schildträger ging vor ihm her, und er stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen: Weshalb seid ihr ausgezogen, um euch für den Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr seid Sauls Knechte? Erwählt euch einen Mann, der zu mir herabkommen soll. Wenn er mit mir kämpfen kann und mich schlägt, so wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich aber im Kampf mit ihm siege und ihn erschlage, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Vers 10. Und weiter sprach der Philister: Ich habe am heutigen Tag die Schlachtreihen Israels verhöhnt. Gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Als Saul und ganz Israel diese Worte des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Ich springe zu Vers 16. Der Philister aber kam morgens und abends her und stellte sich 40 Tage lang hin. Und weiter in Vers 23, während er, und das ist David, er ist mittlerweile da, während er noch mit ihnen redete, siehe, da kam der Vornämpfer mit Namen Goliath, der Philister aus Gat, aus den Schlachtreihen der Philister herauf und redete wie zuvor, sodass David es hörte. Aber alle Männer von Israel flohen vor dem Mann, sobald sie ihn sahen, und fürchteten sich sehr. Und die Männer von Israel sprachen, habt ihr diesen Mann gesehen, der da heraufkommt? Denn er ist aufgetreten, um Israel zu verhöhnen. Darum, wer ihn schlägt, den will der König sehr reich belohnen und ihm seine Tochter geben, und er will sein Vaterhaus in Israel freimachen. Da redete David zu den Männern, die bei ihm standen, und sprach, was wird dem Mann zuteil werden, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Ich lese weiter in Vers 31. Und als man die Worte hörte, die David sagte, melde man es dem Saul, und er ließ ihn holen. Und David sprach zu Saul, niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen, dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen. Und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein, denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Weiter sprach David, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Und Saul sprach zu David, geh hin und der Herr sei mit dir. Vers 38. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen ehernen Helm auf seinen Kopf und legte ihm einen Schuppenpanzer um. Danach gürtete David sein Schwert über seine Kleider und bemühte sich zu gehen, denn er hatte es noch nicht versucht. Da sprach David zu Saul, ich kann darin nicht gehen, denn ich bin es nicht gewohnt. Und David legte es von sich ab. Und er nahm seinen Stab in die Hand und er wählte sich 5 glatte Steine aus dem Bach und legte sie in die Hirtentasche, die er hatte, und zwar in die Schleudersteintasche. Und er nahm seine Schleuder zur Hand und näherte sich dem Philister. Und der Philister kam auch daher und näherte sich David, und sein Schildträger ging vor ihm her. Als nun der Philister den David sah und anschaute, da verachtete er ihn, denn er war ein Knabe, rötlich und von schöner Gestalt. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Und der Philister sprach zu David, komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben. David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen. Ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben und die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß errettet, denn der Kampf ist die Sache des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. Und es geschah, als sich der Philister aufmachte und daherkam und sich David näherte. Da eilte David und lief der Schlachtreihe entgegen auf den Philister zu. Und David streckte seine Hand in die Tasche, nahm einen Stein heraus und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn, sodass der Stein in seine Stirn drang und er auf sein Angesicht zur Erde fiel. So überwand David den Philister mit der Schleuder und mit dem Stein, und er schlug den Philister und tötete ihn. Und weil David kein Schwert in seiner Hand hatte, lief er, trat auf den Philister und nahm dessen Schwert und zog es aus der Scheide und tötete ihn und schlug ihm damit den Kopf ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr Held tot war, flohen sie. Was eine Geschichte, was eine Erzählung, was eine Heldentat von David. Lass uns das kurz vorstellen, weil ich finde, man liest so die Zahlen und fragt sich so, okay, was bedeutet das? Ich habe nachgesehen, Goliath war 6 Ellen und eine Spanne groß. Das wäre umgerechnet in heutige Maßeinheiten etwas zwischen 2,80 Meter und 3,40 Meter. Ich habe jetzt keinen Stefan mit seinem 3-Meter-Maßstab nicht da, aber das wäre quasi größer als ich mit meiner Hand ausgestreckt. Der kommt, ich nehme ihn an, breitschultrig, muskulös, wie beschreibt Saul ihn, Kriegsmann von Jugend auf. Also nicht so ein schlanker Mann, der einfach groß gewachsen ist, sondern ein richtiger Brecher, so ein Berg. Und der kommt morgens und abends 40 Tage lang und verhöhnt das Volk Israel, sagt, ihr Opfer in heutiger Sprache, ihr werdet euch niemals trauen, gegen mich zu kämpfen, euer Gott ist nichtig. Also er beleidigt sie bis aufs Äußerste und bringt eine große Scham über Israel. Und keiner traut sich, im 1-gegen-1 gegen Goliath zu kämpfen. Es gibt dieses, ein kleines Internetphänomen, wo man gefragt wird, okay, mit welchen Tieren würde man sich trauen, mit bloßen Händen 1-gegen-1 zu kämpfen. Und ich dachte, wir machen da eine kleine Aktivität aus. Ich lade euch ein, alle aufzustehen. Alle, jetzt, alle aufzustehen. Und ich werde Tiere nennen und die werden immer größer. Und wenn du denkst, du könntest sie mit bloßen Händen besiegen, dann bleib stehen. Wenn du denkst, glaube ich nicht, dann setz dich wieder hin. Wer denkt, dass er eine Maus mit bloßen Händen besiegen kann? Okay, alle stehen noch. Eine Maus ist okay. Wer würde es mit einem Huhn auf sich nehmen? So ein aggressives Huhn, Fliegen, Krallen. Okay, alle stehen noch. Hand und Füße, aber nichts in den Händen, bloße Hände. Wer würde es mit einem Schaf aufnehmen? So ein wütender Bock. Okay, die ersten Frauen setzen sich. Sean und Vincent auch, okay. Wer würde sich trauen, gegen einen Rind zu kämpfen? Okay, also Marc ist Australier, die ist ein bisschen durchgeknallt. Marc würde noch mit einem Rind kämpfen. Ich brauche gar nicht mehr fragen, aber wer würde sich trauen, mit einem Bär zu kämpfen? Daniel, sehr gut. Gummibären, ja. Da besiegt man eine ganze Herde, ne? Okay. Also ihr seht, keiner von uns würde es mit einem Bär aufnehmen. Ich übrigens sitze auch so circa zwischen Schaf und Rind. Genau. Aber mit Goliath, ganz ehrlich, nee, danke. Ich persönlich würde es nicht mit ihm aufnehmen und ich stelle ihn mir schlimmer vor als einen Bären. Deswegen, ich glaube, keiner von uns würde sich trauen, gegen Goliath zu kämpfen. Ich habe natürlich gefragt mit bloßen Händen. Wenn ihr Waffen hättet, dann sieht es bestimmt anders aus. Aber jetzt stellt euch diese Schande von Israel vor, die da auf ihnen ist. Sie denken, sie sind das Volk Gottes, sind voll bewaffnet, sind tausende von Männern. Und dann kommt ein einziger, der zu groß gewachsen ist und der verhöhnt sie, der beleidigt sie. Welche Schande, welche Scham da auf dem Volk liegen muss. Ich kann mir das nicht genau vorstellen. Ich will mir das auch nicht vorstellen, was jemand zu mir sagen müsste, damit ich mich so schämen würde. Aber es muss schlimm gewesen sein. Und das macht er ja nicht nur zweimal. Das macht er 40 Tage lang, zweimal am Tag. Also 80 Mal hören die sich sein Gespött an. Das ist schon mutig. Ich meine, sie haben keine Option, sie können nicht weggehen, weil dann haben sie ihr Land aufgegeben. Aber sie sind einfach da 40 Tage lang, hören sich 80 Mal dieses Gespött an und machen nichts dagegen. Und dann kommt dieser Twist, dieser Punkt in der Geschichte, wo sie sich dreht. Dann kommt der David her. Der ist zu dem Zeitpunkt so circa 17 Jahre alt. Das ist so Sean, Vincent, euer Alter, so dazwischen, ne? 17 Jahre ungefähr, kommt der Herr gewackelt und sagt, wer ist dieser Mann? Aber David war noch nicht der Kriegsheld, der er später sein wird, sondern er war ein Junge, ein Hirtenjunge, hat auf die Schafe aufgepasst und der will gegen ihn kämpfen und schafft es tatsächlich. Wow. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, warum traut sich das ganze Volk nicht, aber warum war es für David möglich? Und ich denke, was ich sehe, ist, David hat nicht eine Perspektive auf diesen Goliath, auf diesen Riesen. Er sieht ihn nicht als einen großen, übermächtigen Gegner, sondern er hat eine göttliche Perspektive. Und wir werden verschiedene Punkte anschauen, wo wir das sehen. Er sieht einfach nur einen Ungläubigen, der seinen Gott verhöhnt. Und diese Perspektive hilft eben, diesem Problem zu begegnen, nämlich dem Feind. Und diese Perspektive, die hilft ihm nicht aus Angst zu handeln, wie das ganze Volk, die ganzen Krieger, die großen Helden von Israel, die handeln aus Angst und fliehen vor Goliath. David handelt nicht aus Angst, er handelt aus Überzeugung. Und ich glaube, wir lernen hier etwas für unser Leben, nämlich um den Riesen, um den Goliath in unserem Leben zu begegnen, müssen wir diese göttliche Perspektive auf die Dinge einnehmen. Und heute wollen wir uns anschauen, wie diese menschliche und die göttliche Perspektive in der Geschichte von Davids Sieg gegen Goliath aussehen. Und ich habe 4 Punkte mitgebracht, wo wir sehen, was David für eine Perspektive einnimmt. Und das erste ist die Sicht von, haben wir Furcht vor Menschen oder haben wir Furcht vor Gott? Wenn wir die Verse 11 oder 24 lesen, dann sehen wir, Saul und ganz Israel, die haben wahnsinnig Angst vor dem Menschen, vor dem Menschen Goliath. Er ist vielleicht ein besonderer Mensch, ein bisschen größer gewachsen, ein bisschen stärker und kann ein bisschen lauter rufen, aber am Ende ist er ein Mensch, ein Riese. Und in Vers 11 und in Vers 24, es wird zweimal genannt, dass sich ganz Israel entsetzt und sich sehr fürchtet vor ihm. Sie haben große Angst. Und ich kann es verstehen, ich wollte da Goliath auch nicht im 1-gegen-1 begegnen. Wenn er mir hier abends um 9 auf der Straße begegnen würde, ich würde die Straßenseite wechseln. Also ich kann es dem Volk nicht mehr übel nehmen, dass sie Angst haben. Aber David kommt her und hat eine andere Perspektive. Er sieht nicht als erstes den Riesen, das Monster, den übermächtigen Gegner, sondern er sieht einen Feind Israels. Wir lesen, dass er die Frage stellt in Vers 30, wer ist dieser Philister? Die Philister waren die Feinde von Israel. Er sieht einen Ungläubigen. Er fragt, wer ist dieser Unbeschnittene? Die Israeliten waren die Beschnittenen, die Gläubigen, die im Bund Gottes mit Abrahams gelebt haben. Goliath war eindeutig ein Unbeschnittener und damit ein Ungläubiger. Und er sieht einen Mann, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Ich gehe davon aus, David hatte auch ein bisschen Angst vor Goliath, vor diesem Riesen. Aber er hat etwas mehr gefürchtet als Goliath und das war Gott. Seine Ehrfurcht vor Gott war größer als seine Furcht vor Goliath. David sieht Goliath, der seinen Gott beleidigt und sein ganzes Volk beleidigt und denkt, das kann ich so nicht stehen lassen. Ich glaube, Angst, manche Ängste sind angeboren, aber viele Ängste sind antrainiert oder haben wir gelernt. Und Angst macht manchmal dumm. Angst, wenn unser Gehirn Angst aufflammt, dann sind wir nicht mehr gut in der Lage, rationale Entscheidungen zu treffen. Manchmal helfen sie, um schärfer unterscheiden zu können, was richtig und falsch ist, aber manchmal macht Angst einfach blind und dumm. Wer kennt nicht ein Zimmer voll mit Teenager-Mädchen, die plötzlich anfangen ganz laut zu kreischen und dann denkst, was ist los, geht die Welt unter? Sie haben eine Maus entdeckt. Und alle fangen an zu kreischen. Ja, meine Frau auch. Milena ist da ganz vorne mit dabei. Warum? Sie haben Angst vor der Maus. Aber alle sind noch gestanden beim Kampf gegen die Maus. Also haben wir einen Grund, Angst vor einer Maus zu haben? Verhaltenes Kopfschütteln? Nicht so wirklich. Ganz ehrlich? Eine Maus kann uns nicht wirklich was anhaben. Was löst dieses Kreischen aus, ist die Angst vor was sein könnte. Und ich glaube, genau so geht es auch dem Volk Israel. Wenn sie Goliath sehen, dann haben sie einfach blanke Angst und kreischen ganz hoch und laut. Ich bin mir sicher, gestandene Männer, Goliath ist wieder da, weil sie Angst haben. Und die Angst macht sie ein bisschen blind für das, was tatsächlich passiert. David kommt, keine Ahnung, ob er nach 40 Tagen kommt oder nach 32, ich weiß nicht, wie oft er sich mit angehört hat, kommt, aber lässt sich nicht mitreißen von der Angst des Volkes. Er weiß, wen er tatsächlich zu fürchten hat und handelt danach. Handelt nicht nach der Angst vor dem Menschen, sondern aus der Furcht vor Gott. Und er sagt, dieser Mann, dieser Feind, dieser Philister, dieser unbeschnittene Ungläubige, er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Ich werde was dagegen vornehmen. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie oft lasse ich zu, dass jemand meinen Gott verhöhnt, nur weil ich Angst habe vor der Person? Und die Frage stelle ich auch dir, wie oft lässt du zu, dass über unseren Gott gespottet wird, dass sich lustig gemacht wird über uns Christen und über unseren Gott, der ja eh nicht lebt, und wir aus Angst den Mund halten? Ich erwische mich da ganz oft bei und danach schäme ich mich, weil eigentlich möchte ich Gott mehr fürchten als die Menschen, aber ich erwische mich immer wieder, wie ich mehr Angst habe vor Menschen als vor Gott. Aber ich möchte einstehen für den Namen Gottes, auch wenn ich Angst habe vor den Menschen. Meine Furcht vor Gott soll größer sein als meine Furcht vor den Menschen. Psalm 111, Vers 10 sagt, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Also die Weisheit beginnt da, wo wir uns vor Gott fürchten, wo wir Ehrfurcht haben. Ich habe die Freiheit genommen, den Umkehrschluss zu ziehen, die Furcht vor Menschen ist der Beginn der Dummheit. Also die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Furcht vor Menschen ist der Beginn der Dummheit. Und ich möchte, wenn ich David sehe und wie er handelt, dann möchte ich mich auf seine Seite stellen und den Herrn mehr fürchten als die Menschen. Und ich ermutige uns, mich eingeschlossen, mich als allererstes, ich predige immer als erstes zu mir, ich ermutige uns, lasst uns Gott mehr fürchten als die Menschen, die uns vermeintlich was anhaben können. Weil wir sehen, Gott ist stärker. In der Geschichte von David und Goliath, aber auch in unserem Leben, Gott wird überwinden und gewinnen. Denn der zweite Punkt ist, die Frage, kommt die Rettung des Volkes Israel von Menschen? Erwarten wir die Rettung von Israel, erwarten die Rettung in unserem Leben von Menschen? Oder erwarten wir die Rettung in unserem Leben und die Errettung für das Volk von Israel von Gott? Wer ist unser Retter? Schauen wir rein, Vers 33. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe, dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. Saul denkt, David darf nicht kämpfen, weil er noch ein Junge ist. Goliath aber schaut er an und sieht, Kriegsmann, von Jugend auf dazu erzogen zu kämpfen, trainiert zu kämpfen, mit Schwert, mit Speer, mit Wurfspieß, mit Schild. Der hat Krieg und Kampf in seiner DNA. Und Saul denkt, um Israel zu retten, brauchen wir einen Krieger, der stärker ist als Goliath. Wir brauchen einen guten, überragenden, besseren Krieger für die Rettung von Israel. David weiß, er kann es zumindest mit Bären und Löwen aufnehmen, das würden wir wahrscheinlich uns schon nicht trauen. Aber nicht deswegen traut er sich mit Goliath aufzunehmen, sondern er hat eine ganz andere Perspektive auf die Rettung für Israel. Wir lesen in Vers 37, der Herr, sagt David, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Nicht David kommt, um zu kämpfen und um Israel zu retten, sondern er kommt, damit Gott Israel rettet. Er weiß, jede Waffe, jede Macht, jede Erfahrung, jeder Bizeps ist nichts im Vergleich zu Gottes Kraft, zu Gottes Waffen, zu Gottes Bizeps, zu Gottes Erfahrung. Nichts im Vergleich dazu kann widerstehen. Und er weiß, er ist davon überzeugt, die Rettung für Israel kommt nicht von Menschen, kommt nicht vom besten Krieger. Die Rettung für Israel kommt von Gott und von Gott alleine. Und das erleben wir auch in unserem Leben, oder? Das ist grundlegend die Botschaft des Evangeliums. Nicht wir Menschen können uns retten. Alle Menschen sind Sünder und verfehlen der Herrlichkeit Gottes, sagt Paulus in Römer. Alle, mich eingeschlossen, dich eingeschlossen, es gibt keine Ausnahme. Wir alle verfehlen der Herrlichkeit Gottes. Und die Sünde der Folge ist der Tod. Also was verdienen wir? Dass Goliath uns tötet, im übertragenen Sinne. Aber Gott lässt es nicht dabei, sondern er schickt seinen Sohn als Retter. Jesus geht ans Kreuz und stirbt für unsere Sünden. Weil wir uns nicht retten können, kommt er, um uns zu retten. Und er bleibt nicht am Kreuz hängen, er bleibt nicht im Grab liegen, sondern er ist auferstanden. Mein Erlöser lebt und darin ist meine Rettung. Nicht ich aus meiner Kraft muss mehr tun, muss mehr machen, muss mehr mich anstrengen und auf irgendwas hoffen. Meine Rettung ist nicht in mir. Deine Rettung ist nicht in dir. Deine Rettung ist nicht in deiner Familie. Deine Rettung ist nicht in der Regierung. Deine Rettung ist nicht in der Gemeinde. Deine Rettung ist in Jesus und in Jesus alleine. Die Rettung kommt von Gott und von keinem Menschen. Und wir sehen das durch die Bibel durch, dass wenn die Menschen auf Gott vertrauen, Gott rettet sie. Wer erinnert sich daran, wie Josua die Stadt Jericho eingenommen hat? Durch Triebböcke und Katapulte? Durch Belagerungstürme? Nee, durch Posaunen. Sie laufen um die Stadt, bis die Mauern einstürzen. Aber es sind nicht die Posaunen, die die Mauern zum Einsturz bringen, sondern es ist Gott. König Hiskia ist in Jerusalem, ich glaube in Jerusalem, so genau habe ich nicht nachgelesen, umringt von den Feinden. 185.000 Männer stehen vor der Stadt. Und er kriegt einen Drohbrief vom befeindeten König, der sagt, so, wir werden euch töten, komm raus, ergib dich, wir nehmen dich als Sklaven mit oder wir machen die ganze Stadt nieder. Er nimmt diesen Brief und was macht er? Er geht in den Tempel und legt ihn vor Gott hin und sagt, ich weiß nicht, was tun, aber du weißt es. In der Nacht kommt ein Engel des Herrn und tötet 185.000 Soldaten des Feindes. Hat Hiskia die Stadt gerettet? Mitnichten. Gott hat die Stadt gerettet. Und nicht nur durch das Besiegen der Feinde, sondern dann haben wir Jesus für uns. Die Rettung für die ganze Menschheit. Die gute Nachricht, wir können uns nicht retten, aber Jesus kommt, um uns zu retten. Die Rettung kommt nicht aus Menschen, die Rettung kommt aus Gott. Und wie oft denken wir, wir müssen retten, uns mehr Mühe geben, uns anstrengen, aber es bringt nichts. Die Rettung kommt von Gott allein. Und wenn du dich daran erinnern möchtest und darauf vertrauen möchtest und zweifelst oder in einer aussichtslosen Situation bist, dann lass den Herrn deine Rettung sein. Und hoffe auf ihn. Ich habe uns heute Psalm 121 mitgebracht und ich möchte euch den mitgeben als den Psalm der Rettung des Herrn. Psalm 121 ist ein sehr guter Psalm, um auswendig zu lernen, um in den Situationen, wo wir nicht weiter wissen, zu proklamieren. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Von den Bergen? Nein. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Der Herr behüte dich, der Herr ist dein Schatten zu deiner rechten Hand, dass dich am Tag die Sonne nicht steche, noch der Mond bei Nacht. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele, der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Der Herr allein ist unsere Rettung. Nicht Geld, nicht Erfahrung, nicht Wissen, nicht Einfluss, nicht Familie, nicht die Regierung. Nichts ist kraftvoll. Nichts kann uns retten im Vergleich zu Gott. Er allein, der Herr, behüte deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Vertraue auf ihn. Der dritte Punkt, die dritte Perspektive ist, sind es die Gaben, die von Menschen gegeben sind oder die Gaben, die von Gott gegeben sind, in denen wir handeln und wandeln. Wir lesen in Vers 38 bis 40, ich lese nochmal nach. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen ehernen Helm auf seinen Kopf und legte ihm einen Schuppenpanzer um. Danach gürtete David sein Schwert über seine Kleider und bemühte sich zu gehen, denn er hatte es noch nie versucht. Da sprach David zu Saul: Ich kann darin nicht gehen, denn ich bin es nicht gewohnt. Und David legte es von sich ab. Und er nahm seinen Stab in die Hand, er wählte sich 5 glatte Steine aus dem Bach und legte sie in die Hirtentasche, die er hatte, und 2 in die Schleudersteintasche, und er nahm seine Schleuder zur Hand und näherte sich dem Philister. Ich weiß nicht, was Saul am Ende überzeugt hat, dass David gegen Goliath kämpfen kann, weil menschlich gesehen sollte es für ihn immer noch keinen Sinn machen, aber er lässt ihn kämpfen. Er sagt: Okay, geh kämpfen, aber nur mit dem Besten von mir. Ich gebe dir das Beste, was ich habe. Die Rüstung vom König. Sein Helm, sein Brustpanzer und sein Schwert. Also wenn David kämpft, dann mit der besten Ausstattung von Saul. Und er denkt, er hilft damit, weil was gibt es Besseres als die Waffen des Königs? Es waren definitiv die besten Waffen, die die Israeliten hatten, weil nicht ein Kämpfer in der 3. Reihe hat das beste Schwert, sondern der König. Aber David, ich stelle mir das so vor, wie wenn man so zu große Kleidung anhat, die schwer ist, und dann läuft das so. Aber er kann sich gar nicht bewegen. Der ist viel zu schwach und zu klein und zu wenig muskulös für diese Rüstung, die Saul ihm da gibt. Es ist, und er legt alles wieder ab. Das ist nicht die Art und Weise, wie David kämpft. Er hat einen anderen Blick. Es geht nicht um die Gaben von den Menschen, sondern es geht um die Gaben von Gott. Er weiß, die Rüstung von Saul ist nicht die Gabe, die Gott ihm gegeben hat. Er nimmt die Waffen, die Gott ihm als Gabe gegeben hat, seinen Hirtenstab, seine Schleuder und 5 glatte Steine. Er will sie aber nicht an See stellen und sie hüpfen lassen, sondern braucht sie für seine Schleuder. Er war gewohnt, mit seiner Schleuder zu kämpfen und zu töten, den Bären, den Löwen, mit Schwert, Helm, Schild und Panzer kann David noch gar nichts anfangen. Ich hatte eine Phase, da dachte ich, okay, mein Bartwuchs ist noch überschaubar, aber so hier habe ich schon ein bisschen was. Also habe ich mir einen Goatee wachsen lassen. Also für alle, die nicht wissen, was ein Goatee ist, ist quasi Oberlippenbart und dann hier dieser Bereich. Ist schon 3 Jahre her, deswegen kann ich jetzt drüber lachen. Ich habe euch das Bild heute Morgen erspart, weil ich mich doch ein bisschen dafür schäme, weil ich schaue zurück und bin so, ich weiß nicht, wer das ist, aber das bin nicht ich. Als ich das Bild zum 2. Mal von mir gesehen habe, der Bart war ganz schnell wieder weg. Es war ein misslungenes Experiment. Vielleicht in Zukunft mit 4 Kindern, so ein bisschen grauer Haaransatz, dann wird es Zeit für den Goatee, keine Ahnung. Aber mit, was war ich damals, 24, 25, war es nicht die Zeit. Ich habe es ausprobiert und manchmal probiere ich gerne Dinge aus, denke, es passt zu mir, und dann gucke ich Bilder an und bin so, ach, lass es besser. Kennst du die Situation, wo du denkst, ach, so solltest du vielleicht auch sein, so solltest du aussehen, das solltest du auch können, aber die Wahrheit ist, nee. Hast du vielleicht schon mal jemand anderes angeschaut und gedacht, so wäre ich auch gerne? Ich würde gerne so gut Fußball spielen können, ich würde gerne so gut singen können, ich wäre gerne wie dieser wunderschöne Schauspieler oder vielleicht auch Politiker, ich weiß nicht genau, auf wen du aufschaust, vielleicht auch nur jemand in der Gemeinde und denkst, ach, ich würde gerne so gut den Beamer bedienen können wie Jonathan oder so gut Kaffee kochen wie Hammer, aber du merkst, du kannst es nicht, es passt nicht so zu dir. So wie ich damals dachte, ja, ich bin jetzt jemand, der Bart trägt. Ja, nee. Die Wahrheit ist, wir sollen nicht das sein, was Menschen denken, was wir sein sollten, was andere sind oder leben. Dann gibt es diesen kitschigen Spruch, sei du selbst, alle anderen gibt es schon. Entschuldigung, ich haue heute alle Klischees raus, aber ist ein bisschen Wahrheit dran, weil wir sollen nicht das sein, was andere denken, was wir sein sollten oder was andere uns geben möchten oder was andere von uns halten möchten, sondern wir sollen die Person sein, die Gott uns gemacht hat zu sein. Erst letzte Woche hatten wir es in der Predigt vom Leib und den Gliedern. Wenn wir alle Augen wären, wo wäre dann das Ohr? Also wenn du denkst, du solltest Auge sein, aber es gibt schon 2 Augen in der Gemeinde, dann ist wahrscheinlich nicht deine Zeit, Auge zu sein. Wir können auch eine dreieugige Gemeinde sein. Aber dann ist deine Gabe vielleicht eine andere. Und wenn du überhaupt kein Auge bist, sondern ein kleiner Finger, Halleluja, wir brauchen zwei kleine Finger. Du sollst nicht das sein, was du bei anderen siehst, sondern du sollst die Person sein, die Gott in dir sieht. Und wenn das ist, okay, ich glaube, Gott möchte, dass ich Gitarre spiele und Tom spielt gut Gitarre, dann werde ich von ihm lernen. Halleluja. Aber wenn du merkst, Gitarre spielen, ich habe kein Taktgefühl, ich kann nicht 4x4 zählen, um einen Viervierteltakt hinzukriegen, dann ist das wahrscheinlich nicht deine Gabe. Und dann hat Gott dir was anderes gegeben. Das heißt nicht, dass du dadurch weniger oder mehr wert bist, sondern einfach nur was anderes. Und ganz ehrlich, du hast deine Gaben. Du bist die Person, die du bist, aus einem guten Grund. Wenn du das anzweifelst, dann zweifelst du nicht dich an, sondern dann zweifelst du Gottes Autorität und Souveränität an, weil er hat dich geschaffen. Das heißt, die Gaben, die er dir gegeben hat, die hat er dir aus einem Grund gegeben. Die Schwächen, die du hast, an denen sollst du trotzdem arbeiten. Das ist keine Ausrede für, ich bin halt so. Nein, aber die Gaben, die Gott dir gegeben hat, die hat er dir aus einem guten Grund gegeben, weil er sie gebrauchen möchte auf dieser Erde. Weil er sie gebrauchen möchte für sein Reich und weil er sie gebrauchen möchte für seine Gemeinde. Und meine Frage an dich ist, lebst du deine Gaben aus? Lebst du deine Gaben? Weißt du, Schleuder und Stein und Hirtenstab, das ist mein Ding? Oder versuchst du noch die Rüstung von Saul anzuziehen und dann humpelst du irgendwie so durch die Gegend? Voll anstrengend, oder? Für Saul kein Problem, der war es gewohnt, seine Rüstung zu tragen. Die hat ihm wahrscheinlich gepasst. Besser gepasst als ein Anzug von einem Schneider. So, das war seine Rüstung. Ihm hat sie gepasst, die war für Saul, aber die war alles andere als tauglich für David. Du kämpfst, du denkst, du dienst, hier steht Dienst, nicht denkst, du kämpfst, du dienst, du lebst am besten in den Gaben, die Gott dir gegeben hat. Nicht in dem, was ein anderer dir gibt. Sei mal jetzt Klavierspieler, Milena. Nein, nicht was andere dir geben, sondern was Gott dir gibt. Und das dürfen andere in dir gerne sehen und ermutigen und hervorrufen. Ja, aber was von Gott kommt, ist das, was wir leben sollen und worin wir dienen sollen. Und ganz ehrlich, wir brauchen deine Gaben. Hier in der Gemeinde und in Gottes Reich. Wir brauchen deine Gaben. Das, was Gott dir gegeben hat, das ist notwendig, um diese Welt zu erreichen mit der guten Botschaft von Jesus. Der vierte und der letzte Punkt, den ich gefunden habe in diesem David gegen Goliath, ist die Frage nach, kämpfe ich mit den Waffen von Menschen oder kämpfe ich mit den Waffen von Gott? Und die sehen wahnsinnig unterschiedlich aus. Wir lesen das in Vers 45. Goliath verhöhnt David und sagt, bin ich denn ein Hund, dass du mit deinem Stöckchen zu mir kommst zum Spielen? Und David antwortet, Vers 45, David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß, Waffen von Menschen. Ich aber komme zu dir, Achtung, nicht mit Steinschleudern und Steinen, hat er noch nicht verraten, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscharen. Die Waffe, die David am Ende tatsächlich verwendet, ist ziemlich egal, weil es nicht um die Waffe geht, um die physische Waffe geht, mit der David kämpft. Er kämpft nicht in seinem Namen oder für seine Ehre, sondern er kämpft im Namen des Herrn und zu seiner Ehre, zur Ehre Gottes. Und die eigentliche Waffe, die Goliath schlägt, ist nicht der Stein in der Steinschleuder, sondern der Name Gottes, mit dem David kommt. Kennt ihr das, wenn man in der Küche steht und ein stumpfes, glattes Messer hat, um Tomaten zu schneiden? Man macht alles außer Tomaten schneiden, also die zerdrücken, zerplatzen, aber mit einem stumpfen, glatten Schwert, auch nicht, aber mit einem stumpfen, glatten Messer kann man keine Tomaten schneiden. Man braucht ein zackiges Schwert oder ich und meine Wortstörungen. Man braucht ein zackiges Messer oder ein sehr scharfes, glattes Messer, aber ein zackiges Messer muss gar nicht scharf sein, damit man eine Tomate schneiden kann. Mit dem falschen Messer ist es ein Krampf, Tomaten zu schneiden, aber mit dem richtigen Messer braucht es keine Kraft. Zweimal, Tomate halbiert. Mit der falschen Waffe gegen Goliath zu kämpfen, wäre ein ganz schöner Aufwand. Aber mit der richtigen Waffe ist es ein Klacks. Und die richtige Waffe ist in dem Fall nicht die Steinschleuder, sondern der Name des Herrn Zebaoth. Der Gott, der Herrscher, der lebendige Gott des Volkes Israel. Er ist die eigentliche Waffe. Und das gilt nicht für David, sondern das nicht nur für David, sondern es gilt auch für unser Leben. Was sind die Waffen, die Gott uns gibt, mit denen wir kämpfen können? Das ist das Gebet, Fasten, die Bibel zu studieren, einzusaugen und zu meditieren in seinem Wort, was Gott zu uns redet. Anbetung, was wir hier jeden Sonntag machen, Gott die Ehre zu geben, Dankbarkeit für das, was ich habe, Gemeinschaft zu dienen, einander zu dienen, Gutes zu tun. Das sind die Waffen, die Gott uns gibt. Und das sind die Waffen, die den wahren Sieg bringen. Nicht Geld, Erfolg, Ansehen, die neueste Marke, das schickste Auto, der tollste Job, die schönste Familie, alles perfekt. Das ist nicht die Waffen, die den Sieg in unserem Leben bringen, sondern Gebet. Die Bibel, das Wort Gottes, Fasten, auf die Knie zu gehen und zu anbeten, dankbar zu sein für das, was wir haben, die Gemeinschaft der Heiligen, die Gemeinschaft, die wir untereinander haben und der gegenseitige Dienen aneinander und an unseren Mitmenschen, dann erleben wir den wahren Sieg, die Nähe zu Gott. Darin erleben wir Nähe zu Gott, darin erfinden wir Zufriedenheit und ein erfülltes, gottgefälliges Leben. Und es ist viel erstrebenswerter als irgendwelche Statussymbole oder irgendwas, was die Welt uns verspricht, was gut ist. Das sind Waffen von Menschen. Ja, wenn ich das größere Auto habe, dann bin ich der Coolste in der Nachbarschaft. Keine Ahnung. Ist mir völlig egal. Ich möchte mit Gottes Waffen kämpfen in meinem Leben. Ganz ehrlich, häufig nehmen wir in unserem Leben diese menschliche Perspektive ein. Mich und meine. Ich, mich, meiner, mir. Herr, segne uns alle vier. Aber es geht nicht um unsere menschliche Perspektive, die wir sehen, sondern es geht um das, was Gott sieht. Diese geistliche, göttliche Perspektive. Wenn wir nur das sehen, was vor Augen ist, dann sehen wir nur Riesen, vor denen wir uns fürchten. Dann sehen wir nur Dinge, die wir nicht ändern können. Diese Sünde kann nicht vergeben werden. Für diesen Mensch gibt es keine Hoffnung mehr. Wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich nicht gut genug, bin ich ein Versager. Ich muss mich mehr anstrengen, um Gott zu gefallen, um das hinzubekommen. Aber Gott gibt uns eine göttliche Perspektive. Im Epheserbrief schreibt Paulus von den erleuchteten Augen des Herzens. Wir wollen nicht mit menschlichen Augen sehen. Gott spricht auch zu Samuel, über David. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Lasst uns nicht nur auf das schauen, was vor Augen ist, sondern lasst uns versuchen, diese göttliche Perspektive einzunehmen und das Herz anzusehen. Was heißt es, diese göttliche Perspektive einzunehmen? Das heißt, Ehrfurcht vor Gott zu haben, die Rettung durch ihn zu erwarten, seine Gaben in uns zu leben und mit seinen Waffen zu kämpfen. Und ganz ehrlich, lasst uns Gott fragen nach dieser Perspektive, weil es ist schwer. So schnell sind wir wieder auf dieser Seite und sehen vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Aber lasst uns Gott fragen, dass er uns seine Sicht auf die Dinge zeigt, weil für ihn ist Goliath auch nicht größer als eine Ameise. Und für ihn sind die Herausforderungen in deinem Leben auch nicht größer als eine Maus, die man im Zweifelsfall so zur Seite schieben kann. Und um diesen Riesen in unserem, vermeintlichen Riesen in unserem Leben zu begegnen, brauchen wir diese göttliche Perspektive. Und die kommt nicht von uns. Die können wir nicht aus uns finden. Gott gibt sie uns. Aber wenn wir uns danach ausstrecken und sehnen und ihn bitten und beten, Herr, öffne du mir die Augen. Ich lade dich ein, aufzustehen und dieses Gebet zu singen, Herr, öffne du mir die Augen.